Ja, ich möchte auch noch persönlich vor allem die Kinder heute Morgen mal grüßen. Hier und da sind ja etliche zu sehen. Das ist schön, dass ihr dabei seid. Aber auch unsere Jugend wollen wir herzlich grüßen. Ja, es ist schön, dass wir jung und alt diese Gelegenheit nutzen können, um jetzt wieder auf Gottes Wort zu hören. Und es ist natürlich so, dass, oder was heißt natürlich, es bietet sich an diesem Sonntagmorgen auch über das Osterthema gemeinsam nachzudenken. Und ich glaube, das ist eines der frohmachendsten Themen überhaupt, diese Osterbotschaft, dass Jesus lebt. Und davon haben wir ja auch in dem Lied gerade schon gesungen. Ich werde jetzt mal wieder eine Präsentation hier versuchen einzublenden. Wir wollen uns mit der Auferstehung des Herrn Jesus beschäftigen. Und wollen uns damit beschäftigen, was dieses ganze Thema, die Auferstehung, mit unserem Leben zu tun hat und welche Auswirkungen das hat auf uns. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das war der Gruß der ersten Christen, und zwar nicht nur an diesem Ostermorgen, sondern damit haben sie sich sehr häufig begrüßt. Gerade in der Anfangszeit ist dieses Thema Auferstehung des Herrn Jesus ein ganz großes Thema gewesen. Leider ist es so, dass es manchmal in den Hintergrund rückt und wir uns mit vielen anderen Dingen beschäftigen, die ja auch wichtig sind. Aber heute Morgen wollen wir den Fokus nochmal auf die Auferstehung des Herrn Jesus legen und überlegen, was hat es für Auswirkungen auf unser Leben? Welche Folgen hat das? Was sagt die Bibel dazu? Dazu wollen wir gemeinsam die Bibel aufschlagen und einmal lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 24, und wir lesen die Verse 1 bis 12. Lukas 24 ab Vers 1. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineingebeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Ja, wenn wir diesen Text so auf uns ganz neu noch einmal wirken lassen, wir werden ihn wahrscheinlich relativ gut kennen und schon öfter gelesen haben, können wir uns noch mal hineinversetzen in die Jünger. Was hatten sie erlebt? Sie hatten erlebt, wie ihr Herr gekreuzigt war. Sie hatten erlebt, wie ihre ganzen Träume und Wünsche zerbrochen waren. Sie hatten erlebt, dass alles das, was sie sich vorgestellt hatten, bis hin zu einer Herrschaft über das Land und Regierungsposten und was sie sich alles ausgemalt hatten, alles das war kaputt. Ihr Herr war im Grab. Und jetzt an diesem Morgen, als die Frauen ganz aufgeregt vom Grab angelaufen kamen, können wir uns doch sicher gut vorstellen, dass sie sehr skeptisch waren. Denn sie hatten die Worte des Herrn, der selber gesagt hatte, dass er auferstehen würde, nicht so wirklich realisiert. Der Herr ist auferstanden. Das ist die Osterbotschaft. Damit, mit dieser Botschaft kamen die Frauen bei den Jüngern an. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass dies der Gruß geworden ist der frühen Gemeinde. Der Herr ist auferstanden und man antwortete als Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden. Denn das, was dort geschehen ist, am Grab oder im Grab, dieses Geschehen der Auferstehung ist so umwälzend und hat solche Auswirkungen auf unser Leben, ja auf die ganze Geschichte der Menschheit, dass wir darüber nachdenken müssen. Und das wollen wir auch tun. Es war die zentrale Botschaft der ersten Christen. Du kannst einmal, vielleicht nimmst du dir die Zeit in den nächsten Tagen und schau einmal in die Apostelgeschichte, wo uns das so gesagt wird. Ich habe mal ein paar Stellen hier aufgeschrieben, aber es gibt weit mehr. Wo du merkst, dass diese Botschaft, Jesus lebt und Jesus ist auferstanden, dass das die Jünger nicht still sein ließ. Sie mussten es weitersagen. Und es war oft mit das Erste, was sie sagten. Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der jetzt lebt. Sie sprachen von einem lebenden Messias, keinem, der im Grab geblieben ist. Und das hat ihr Leben so umgekrempelt, da konnten sie nicht mit hinter dem Berg halten. Diese Botschaft musste raus. Vielleicht war auch das ein Merkmal der Durchschlagskraft des Evangeliums in den ersten Tagen, dass in der Botschaft der Christen diese Auferstehung immer enthalten war. Wir sollten auch mehr davon reden. Jesus lebt. Wir sollten es in unseren Gesprächen, die wir haben mit Nachbarn oder Freunden oder Arbeitskollegen, ruhig immer wieder erwähnen. Wir sind überzeugt, Jesus lebt. Ja, wir haben es erfahren, Jesus lebt. Und es ist eine Tatsache. Wenn wir bei Paulus nachlesen im 1. Korintherbrief, dann berichtet er davon, wie viele Menschen der Auferstehung Jesu Zeugen waren. Wenn du magst, schlag einmal 1. Korinther 15 auf. Und dort listet Paulus das auf in wenigen Versen, in den Versen 4 bis 8. 1. Korinther 15, 4 bis 8. Paulus sagt, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist und dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Also Paulus listet eine ganze Reihe von Zeugen auf und zu dem Zeitpunkt, als er den Korintherbrief schrieb, lebten die meisten noch. Das muss ja schon etwas gewesen sein, mit Menschen zu sprechen, die das erlebt haben, die Jesus lebendig wieder vor sich hatten. Und wenn wir die Evangelienberichte noch hinzunehmen, die Paulus hier gar nicht erwähnt, dann merken wir doch, es waren noch viele Frauen dabei. Ein Thomas hat den Herrn berührt. Sie haben gemeinsam mit ihm gegessen. Sie hatten Gemeinschaft. Ja, das müssen schöne Erlebnisse gewesen sein. Und deswegen ist die Auferstehung eine Tatsache. Und es ist so, dass es die Jünger einfach nicht hielt. Sie konnten nicht davon schweigen. Die Christen damals waren bereit, und sie sind es ja bis heute, für diese Überzeugung, dass Jesus lebt, in den Tod zu gehen. Niemals würde jemand das tun, wenn alles nur eine Lüge gewesen wäre. Stellt euch das vor. Stellt euch vor, jemand hätte damals für eine Lüge oder für ein Märchen, was in Umlauf gebracht worden wäre, er wäre mit dem Tod bedroht worden. Er hätte das doch niemals getan, oder? Nein, sie haben es selber erlebt. Jesus ist lebendig. Er lebt, er ist auferstanden. Und deswegen waren sie bereit, bis zum Letzten zu gehen. Und das war die Durchschlagskraft des Evangeliums. Und damals hat sich das ja rasant ausgebreitet. Nicht nur in Israel, sondern auch darüber hinaus in der damals bekannten Welt. Die Gemeinde wuchs. Und die Basis war, Jesus lebt. Allerdings wurde die Auferstehung eben auch angefochten und geleugnet. Und auch das merken wir ja bis heute. Weil es das zentrale Thema ist. Wenn Jesus lebt, wenn er auferstanden ist, dann stimmen doch auch die anderen Berichte. Und dann können wir das nicht zur Seite tun. Und deswegen wurde schon sehr früh damit begonnen, die Auferstehung zu leugnen. Für die Feinde Jesu durfte das natürlich nicht sein, dass er wieder lebt. Sie waren froh, ihn beseitigt zu haben. Und in Matthäus 28 kannst du nachlesen, dass schon sehr früh die erste Lüge dazu in Umlauf gebracht wurde. Und dass man die Soldaten, die das Grab ja zu bewachen hatten, mit Geld bestochen hat, damit sie falsche Dinge darüber in Umlauf setzen. Und so kursierte diese Lüge, diese Unwahrheit, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten, schon sehr früh und verbreitete sich. Und das ist bis heute nicht anders. Die meisten Leute lehnen ab, dass Jesus wirklich auferstanden sei. Und sie sagen, ja, das ist in den Gedanken der Jünger geschehen, das ist ein Hirngespinst, eine Vorstellung, ein frommer Wunsch. Nein, da gibt es zu viele Argumente dagegen und wir dürfen wissen, die Auferstehung ist wirklich eine Tatsache. Aber angefochten ist sie bis heute. Und so war die Auferstehung die zentrale Botschaft der Apostel. Nicht nur der ersten Christen, wie wir es in der Apostelgeschichte eben gesehen haben, sondern auch in den Briefen, die gerade auch Paulus schreibt, ist die Auferstehung ein zentrales Thema. Wieder 1. Korinther 15. Paulus fasst es zusammen, nachdem er einiges ausführt über die Auferstehung und auch später noch diesen Gedanken weiter ausführt. Er sagt, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltlos, aber auch euer Glaube. So sagt er es den Korinthern. Wenn Christus nicht auferweckt ist, wenn das alles nicht stattgefunden hat, dann ist letztendlich unser ganzer Glaube inhaltlos. Merken wir, was die Basis ist? Die Basis ist, Jesus lebt. Und deswegen wollen wir uns Gedanken über die Auferstehung machen. Welche Bedeutung hat die Auferstehung für uns? Diese Frage wollen wir uns stellen heute Morgen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir nachdenken, welche Auswirkungen das auf uns hat, dann müssen wir zunächst einmal über das Wesen des Gegenteils der Auferstehung nachdenken, nämlich des Todes. Und auch dazu möchte ich euch einladen, einige Gedanken nachzuvollziehen, die unbedingt aus meiner Sicht notwendig sind, um darauf aufzubauen, wenn wir über die Auferstehung und das Leben nachdenken. Das Wesen des Todes. Was sagt uns die Bibel dazu? Wir dürfen wissen, dass der Tod des Menschen ursprünglich überhaupt nicht eingeplant war. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild. Er hat dem Menschen sein Leben eingehaucht, göttliches Leben. Und in seinem Plan war der Tod ursprünglich nicht enthalten. Lasst es mich mal so formulieren. Sondern wir wissen, was geschehen ist. Der Mensch als Träger des göttlichen Lebens, und das können wir in 1. Mose 2 alles nachlesen, dort wird es gesagt, der Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Der Mensch als Träger des göttlichen Lebens lebte in engster Gemeinschaft mit Gott, dort im Garten Eden. Und der Mensch wusste auch Bescheid über die Dinge, die Gott als Grundsatz gegeben hatte. Es gab nur ein Verbot. Er durfte alles genießen, dort im Garten. Er durfte von jedem Baum die Frucht essen. Er durfte diesen ganzen großen Garten, den Gott gepflanzt hatte, wirklich genießen. Aber in der Mitte des Gartens, dort stand ein Baum und von diesem Baum sollte er nicht essen. Es war die einzige Einschränkung, die es gab. An dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. So hat es Gott gesagt. Und indem Adam und Eva von dieser Frucht nahmen, die Zeit fehlt, um das weiter auszuführen, aber ich denke, es ist euch bekannt, wählten sie sozusagen freiwillig den Tod. Gott hatte es gesagt und was Gott sagt, das trifft auch ein. Gott hält sein Wort in jede Richtung, in die er etwas sagt. Der Tod wird sozusagen freiwillig gewählt. Und die Lüge Satans, die du nachlesen kannst, keineswegs werdet ihr sterben, so überredete er ja die ersten Menschen, um dann von der Frucht zu nehmen. Die Lüge Satans hat es geschafft, dass der Mensch meinte, es besser zu wissen. Und dass Adam und Eva von dieser Frucht des Baumes nahmen. Was geschah? Der Tod trat ein, und zwar sofort. Sie fielen nicht tot um, so wie wir das vielleicht meinen würden. Nein, aber der geistliche Tod trat auf der Stelle ein. Die Verbindung, die Lebensverbindung zu Gott wurde unterbrochen. Der leibliche Tod kam dann zeitverzögert. Aber der Tod an sich kam in die Welt, der vorher nicht da war. Und jedes Grab heute auf jedem Friedhof ist ein Beweis dafür, dass Gott Wort hält. Und das kannst du auch in der Natur, in der Schöpfung sehen. Obwohl es momentan alles grünt und blüht und aufblüht, merken wir doch, der Tod ist allgegenwärtig. Und das ist der Beweis dafür, dass Gottes Worte stimmen. Die Lüge Satans führte zum Tod. Und doch, Gott ist gnädig. Gott versperrt den Weg zum Baum des Lebens. Er schickt die Menschen aus dem Garten hinaus und sorgt selber dafür, dass sie nicht wieder hinein konnten. Denn dieser zweite Baum, dieser zweite besondere Baum, der Baum des Lebens, davon durften sie nun nicht mehr essen. Und zwar deswegen, damit wir als Menschheit nicht in dem Zustand des ewigen Todes ewig leben müssten. Ich hoffe, ihr versteht, wie das gemeint ist. Deswegen versperrt Gott den Weg zum Baum des Lebens, von dem sie ja vorher essen durften, aber jetzt nicht mehr, damit es quasi nicht irgendwie eingefroren wird, dieser Zustand, und immer so bleiben müsste. Gott schickt sie aus dem Garten, und das war seine Gnade. Das war seine Gnade, weil er einen Rettungsplan schon ausgedacht hatte. Er selber wollte das wieder gut machen durch seinen Sohn, durch den Messias, durch den Retter, den er verheißt, das, was wir kaputt gemacht hatten. Fortan trifft der Tod alle Menschen. Paulus schreibt das in Römer 5, Vers 12. Und wir sind letztendlich geboren, um zu sterben. Das ist eine sehr traurige Botschaft, aber es ist die Wahrheit, es sind die Fakten. Und wir wollen die Augen nicht davor verschließen. Geboren, um zu sterben. Wir dürfen dankbar sein, dass es dabei nicht bleibt. Wenn wir allerdings ins Leben des Herrn Jesus schauen, und diesen Blick möchte ich auch noch mit euch gemeinsam tun, dann merken wir, dass auch der Herr mit dem Tod konfrontiert war, auch während er hier auf dieser Erde wirkte und unterwegs war, Wunder tat und die Jünger um sich scharte. In Johannes 11 kannst du diese Geschichte nachlesen, als Jesus zum Grab seines besten Freundes Lazarus gerufen wurde. Es würde jetzt zu weit führen, die ganze Geschichte zu erzählen, aber als er dort am Grab ankommt, merken wir, wie tief die Tatsache des Todes den Herrn Jesus erschüttert. Seine Reaktionen, die dort beschrieben werden, gehen richtig zu Herzen. Es wird so formuliert, dass er im Geist erzürnt und erschüttert wurde, als er vor diesem verschlossenen Grab stand. Und wusste, sein Freund liegt dort drin. Es wird gesagt, Jesus weinte. Er hat Trauer empfunden. Und noch einmal, er war in seinem Inneren erzürnt. Warum? Weil Jesus genau wusste, der Tod war nicht vorgesehen. Und doch ist der Tod eingetreten, weil wir Gott ungehorsam waren. Der Tod gehört nicht zum Leben. Es ist etwas Artfremdes. Und der Tod, der damals in die Welt kam bei Adam und Eva, er hatte auch hier die Auswirkung bei seinem besten Freund Lazarus. Nun, wenn du die Geschichte ganz zu Ende liest, wirst du merken, dass Jesus seinen Freund auferweckt und dass das Leben hier siegt. Und so sagte es ja auch der Schwester des Lazarus, der Maria, dass er selber, diese frohe Botschaft fasst er in diese Worte zusammen, dass er selber die Auferstehung und das Leben ist. Und wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. So sagt es der Herr, kurz bevor er Lazarus auferweckt. Interessant, dass er das vor Golgatha sagt. Das war sein großes Ziel und er konnte es hier schon sagen, weil er das Leben in Person ist, weil er die Auferstehung in Person ist.
Welch schöne Botschaft. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und hier merken wir den Unterschied zwischen dieser geistlichen Perspektive und dem leiblichen Tod auf der anderen Seite. Es gibt mehr als unser Leben hier jetzt auf der Erde. Es gibt mehr als das Leben in unserem Körper, was ja auch, je älter wir werden, immer schwieriger wird und das Leben irgendwo abnimmt. Man merkt das ja. Nein, es gibt mehr. Dieses ewige Leben, dieses göttliche Leben. Jeder, der lebt und an ihn glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und damit ist das ewige geistliche Leben gemeint. Das ist die frohe Botschaft der Auferstehung. Und das kann er schon hier in diese Situation hinein sagen, vorausschauend mit dem, was auf Golgatha geschehen wird. Wir haben uns in den letzten Wochen mit der Offenbarung beschäftigt und werden da ja auch noch weitermachen in den nächsten Wochen. Und in Offenbarung 1 stellte sich der Herr uns vor. Vielleicht hast du die Worte noch im Ohr. Offenbarung 1, Verse 17 und 18. Sehr beachtenswert. Es wird dort gesagt, Jesus selber sagt es, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist die Osterbotschaft. Das ist unser Herr. Er war tot und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nicht nur das, er hat auch die Schlüssel des Todes in der Hand. Der Tod hat keine Macht mehr. Nein, Jesus siegt. Jesus lebt. Er hat gesiegt auf Golgatha. Und deshalb hat er jetzt diese Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das ist unser Herr. Frohe Botschaft. Wenn wir jetzt gemeinsam über den Tod nachgedacht haben, dann wollen wir natürlich auch über das Leben nachdenken. Was sagt uns die Heilige Schrift über das Leben? Zunächst einmal merken wir, dass eben nicht der Tod, sondern das Leben, das göttliche Leben, das ursprüngliche Ziel Gottes mit uns Menschen war. Er gab uns dieses Leben. Es wird im Schöpfungsbericht gesagt, dass Gott seinen Odem, seinen Lebensatem in den Menschen einhauchte. Und damit hatten wir als Menschen dieses göttliche Leben. Das war das Ziel. Und er hatte auch das Ziel, dass wir ein sinnvoll erfülltes Leben führen. Erfüllt vom Dienst für Gott. Alles das kannst du nachlesen in diesen ersten Kapiteln der Bibel, die so wichtig sind, so wichtige Grundlagen sind für das Verständnis unseres Lebens und dieser Beziehung zu Gott und dem, was Gott vorhat mit dir und mit mir. Ein sinnvolles Leben erfüllt vom Dienst für Gott. Adam bekam sehr früh sinnvolle Aufgaben. Er bekam Arbeit von Gott, die er tun sollte. Arbeit ist keine Folge der Sünde, sondern Arbeit und Arbeitsaufträge hatte Gott schon zuvor gegeben. Aber wir merken eben auch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Darüber haben wir eben nachgedacht. Und diese Strafe des Todes, die Gott festgelegt hat, die muss getragen werden. Und jetzt kommen wir zum Prinzip des Stellvertreters. Weil Gott nicht wollte, dass du und ich in alle Ewigkeit sterben und getrennt sind von ihm und diesen geistlichen ewigen Tod erleiden müssen, deswegen kam er selber. Der Sohn Gottes kam auf diese Erde und er trug diese Strafe. Den Lohn meiner Sünde, den Lohn deiner Sünde trug Christus, das Lamm Gottes. Und dort am Kreuz, als er starb, hat er genau das getan, was wir hätten tun müssen. Er ging in den Tod. Und weil er sündlos war, konnte er unsere Sünde auf sich laden. Weil er frei von Schuld war, konnte er deine und meine Schuld tragen und wegtun. Das ist der Stellvertreter. Nicht ich, nicht du, nicht wir müssen sterben, sondern Christus stirbt. Und damit können wir frei ausgehen. Und er lädt uns ein, komm zu mir, bring mir deine Schuld. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte dich an die Hand nehmen. Ich möchte dir das Leben geben. Aber es ist eben ein Angebot und dieses Angebot muss angenommen werden. Ich lade dich ein heute Morgen. Wenn du vielleicht dieses Angebot noch nicht angenommen hast, wenn du noch selber in Sünde und Schuld lebst, bring sie Christus. Er möchte dir vergeben. Er hat auch für dich dort gelitten. Er hat den Tod auf sich genommen, damit du leben kannst. Mach die Sache doch fest mit ihm. Christus hat uns Menschen die Möglichkeit des Lebens wieder zugänglich gemacht. Und jetzt kommt ja das Krasse an dieser Botschaft. Durch Tod entsteht Leben. Damit wir das ein wenig verstehen können, hat der Herr Jesus ein Bild genommen damals und hat es den Menschen erklärt anhand eines Weizenkorns. Dieses kleine Samenkorn, was in die Erde fallen muss und was quasi sterben muss, damit neues Leben entsteht und emporwächst. Mit jedem Samenkorn, das du jetzt vielleicht im Frühling in deinem Garten oder in irgendeinem Blumentopf aussäst, kannst du das nachvollziehen. Das Samenkorn, was das Leben ja enthält, aber es ist nicht sichtbar und es ist ein großer Unterschied zu der Pflanze, die nachher da rauskommt. Ja, jedes Samenkorn hat diese Botschaft in sich. Es muss sterben. Es muss vergehen. Du findest später von diesem Samenkorn nichts mehr. Aber aus diesem Samenkorn, aus diesem Weizenkorn heraus, kommt die neue Pflanze, kommt das neue Leben. Und der Jesus wendet das auf sich an. So wie das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, so ist es auch mit dem Menschensohn, also mit ihm selber. Er musste sterben, er musste ins Grab gelegt werden, damit neues Leben hervorgeht. Ich finde, dieses Bild macht es sehr schön deutlich. Und wir können ein wenig verstehen davon. Durch Tod entsteht Leben. Und diese scheinbar größte Niederlage auf Golgatha, als der Sohn Gottes stirbt, wurde zum gewaltigsten Sieg. Wisst ihr, damit hat selbst Satan nicht gerechnet. Satan hatte das Ziel, Jesus zu Tode zu bringen. Und genau das war der Sieg. Auf Golgatha wurde der größte Sieg errungen. Im Hebräerbrief wird es so formuliert, Hebräer 2, Vers 15. Er hat alle die befreit, die durch die Todesfurcht geknechtet waren. Wisst ihr, ich glaube, das ist ein großes Problem von uns Menschen, das, was alle irgendwie mitschleppen, die Furcht vor dem Tod. Und vielleicht gerade jetzt in diesen Tagen, wo so viele Menschen Angst haben, sich anzustecken und vielleicht zu sterben an dieser Krankheit, diese Todesfurcht, sie knechtet. Das merken wir in der Gesellschaft, das merken wir an diesem Stillstand, der überall ist. Todesfurcht knechtet. Aber Jesus befreit von dieser Todesfurcht. Und deswegen, liebe Geschwister, wir brauchen keine Angst zu haben in diesen Tagen. Und selbst wenn wir uns anstecken sollten, wir wissen, wo es hingeht. Und wir wissen, dieses Leben hier auf der Erde, das ist nicht alles. Und selbst wenn es einmal zu Ende geht, und es wird früher oder später zu Ende gehen, und wenn es nicht durch eine Krankheit ist, dann werden wir vielleicht einfach alt werden und schwach werden und irgendwann sterben. Das Leben wird zu Ende gehen. Aber wir wissen, wo wir hingehen, weil Jesus das Leben ist und weil er uns das Leben geschenkt hat. Und deswegen sind wir befreit von der Knechtschaft der Todesfurcht. Es ist sehr schön, wie das im Hebräerbrief hier ausgedrückt wird. Sein Tod ist gleichzeitig mein Tod. Das Gericht Gottes ist vollzogen. Da braucht nichts mehr getan werden. Der Tod des Herrn ist gleichzeitig dein und mein Tod. Und deswegen dürfen wir leben. Das ist auch ein schönes Bild dieser Gerichtsverhandlung, dieser Verurteilung, dieses Todes, den der Herr gestorben ist. Aber es ist eben nicht dabei geblieben. Er ist auferstanden und lebt und seine Auferstehung ist auch deine und meine Auferstehung. Wir sind in Christus. Und deswegen ist das die frohe Botschaft von Ostern. Die Bedeutung für uns. Die Auferstehung beweist die Gottessohnschaft Christi. Und jetzt kommen einige Bibelstellen, wir werden die nicht alle miteinander lesen. Das Gute ist ja, dass ihr dieses Video euch später nochmal anschauen könnt. Es wird auch auf die Homepage gestellt und ihr könnt in aller Ruhe dann diese Bibelstellen mal nachlesen. Diese Auferstehung beweist die Gottessohnschaft Christi. Ich möchte lediglich aus Römer 1, den Vers 4, uns dazu lesen, der uns das sehr schön deutlich macht und auf den Punkt bringt. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 4, er ist als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der toten Auferstehung, Jesus Christus, unser Herr. Als Sohn Gottes eingesetzt aufgrund der toten Auferstehung, Jesus Christus, unser Herr. Das ist eine interessante Botschaft. Also, die Auferstehung des Herrn beweist seine Gottessohnschaft. Gott konnte nicht im Grab bleiben. Er ist auferstanden. Tod und Teufel sind besiegt. Auch das ist die Botschaft, die uns deutlich gemacht wird, die in dieser Auferstehung und der Bedeutung der Auferstehung liegt. Ich lese uns aus 1. Korinther 15 den angegebenen Vers, wo Paulus, nachdem er ja das ganze Kapitel über die Auferstehung Ausführungen macht, es lohnt sich, das nachzulesen, da schreibt er in Vers 55, 1. Korinther 15, Vers 55, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist der Tod geblieben? Er ist besiegt. Er hat keine Macht mehr. Wir sind frei. Das Leben hat gesiegt. Und seine Auferstehung, die Auferstehung des Herrn, ist auch Beweis für unsere Auferweckung. Auch hier habe ich euch einige Bibelstellen zusammengetragen, die das belegen. Und wir wollen davon zwei kurz miteinander lesen. Ich lese zunächst mal 1. Korinther 6 und dort den Vers 14. 1. Korinther 6, Vers 14. Da sagt Paulus, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Weil Gott den Herrn auferweckt hat, wird er auch uns auferwecken. Es ist überhaupt kein Problem für Gott. Aber dadurch, dass wir merken, Christus ist auferweckt worden, ist auferstanden, das ist ein Beweis dafür, dass das auch bei uns so sein wird. Und die zweite Stelle, die ich uns lesen möchte, ist aus Römer 8. Römer 8, den Vers 11. Da heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Auch unsere sterblichen Leiber werden lebendig gemacht, weil Christus aus den Toten auferweckt wurde. Und weil sein Geist in uns lebt, der Geist des Lebens, deshalb geht es quasi gar nicht anders. Auch wir werden auferweckt werden. Das ist die Osterbotschaft. Und Jesus lebt, um sich jetzt für uns einzusetzen. Das kannst du nachlesen im Hebräerbrief. Weil Jesus der erste Mensch im Himmel ist, ist er deswegen auch der Beweis, dass Menschen überhaupt passend gemacht werden können für Gottes Gegenwart. Jesus ist quasi der Prototyp in so vielen Dingen übrigens. Er ist auch der erste Mensch im Himmel. Und damit wissen wir und können wir sehen, jawohl, das geht. Gott holt Menschen zu sich in den Himmel, macht uns passend für sich. Sein neues Leben ist in uns. Und sein neues Leben in uns gibt uns die Möglichkeit, nun ein neues, ein verändertes Leben zu führen. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, dass viele dieser Aussagen und dieser Botschaften ja auch in der Taufe zum Ausdruck gebracht werden. Erinnerst du dich an deine Taufe? Was du damals dem Herrn versprochen hast? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und durch die Symbolik der Taufe, wo wir zum Ausdruck gebracht haben, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben und auferweckt worden. Merken wir, wie das zusammenhängt? Vielleicht denken wir auch nochmal ganz neu an diesen Tag unserer Taufe. Als wir Christus gesagt haben, ja, ich möchte mit dir leben. Und dieses neue Leben sichtbar machen in meinem Leben. Das ist nur deswegen möglich, weil Christus in uns lebt. Nochmal. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, diesen Satz haben wir eben schon gelesen, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltlos aber auch euer Glaube. Und es wäre schade, wenn Paulus hier Schluss machen würde. Nein, das macht er natürlich nicht. Er führt dann diese Gedanken der Auferstehung und diese Bedeutung für unser Leben neu aus. Und nochmal, lies dieses Kapitel gleich mal. Nimm dir die Zeit, 1. Korinther 15. Und du wirst manche Entdeckung machen, noch viel mehr als das, was ich euch heute Morgen hier mitgegeben habe. Denn er schreibt in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das ist die Osterbotschaft. Jesus lebt. Er ist aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling derer, die entschlafen sind, also gestorben sind und nun wieder leben. Das ist die frohe Botschaft. Und deswegen war dieser Gruß der ersten Christen ein wirklich schöner Gruß. Der Herr ist auferstanden. Und sie sagten alle zusammen, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist eine lebendige, dynamische Botschaft. Sie hat sich nicht geändert bis heute. Und ich wünsche dir das, ich wünsche euch das allen, dass das mit uns geht. In diese neue Woche hinein. Wir haben einen lebendigen Herrn. Und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Und dürfen dieses Leben weitergeben. Gerade in diesen Tagen, wo Menschen fragend sind, offen sind, auf der Suche sind. Bezeugen wir das. Der Herr lebt. Wir glauben nicht irgendetwas, was vor langer Zeit mal geschehen ist. Wir glauben nicht irgendwelche alten Geschichten, die schon verstaubt im Regal stehen. Nein, Jesus lebt. Er lebt in mir. Und deswegen darf auch ich leben.